Neue Woche, neue Sendung von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 117. Eines direkt vorweg. Tatsächlich ist mir in der Saisonvorschau, hat mir der Kollege, der sich bereits in der Leitung befindet, ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Es heißt nicht Neue Wetzlarer Zeitung, sondern Wetzlarer Neue Zeitung. Der Teufel liegt also im Detail. Ich hoffe trotzdem, dass wir heute durch ein interessantes und spannendes Gespräch dafür sorgen können, dass wir diesen kleinen Fehler direkt vergessen. Ich begrüße Arne Wohlfahrt. Hallo Arne.
Hallo Sascha.
Es ist Montagmorgen um 9:38 Uhr, als wir beginnen, dieses Gespräch aufzuzeichnen. Relativ früh für Kreisabverhältnisse, das gebe ich ehrlich zu. Aber es liegen spannende Handballtage hinter uns. Jetzt mögen einige sagen, ja, jetzt hatten wir doch letzte Woche schon Wetzlar mit Jannik Kohlbacher. Aber es hat sich ein bisschen was verändert in Wetzlar in der Zwischenzeit, wo ich gerne auch noch mit einem Journalisten drüber sprechen möchte, weil der natürlich eine andere Blickweise hat. Und es gab ein ganz, ganz interessantes Ergebnis, wo, glaube ich, vor einer Woche niemand mit gerechnet hätte, denn Wetzlar hat Kiel geschlagen, Arne.
Ja, das war in der Tat eine große Überraschung, wenn man sich diese ganzen Vorgeschichten anschaut, dass die HSG dann im Vorfeld der Bundesliga-Saison diese Rückschläge hinnehmen musste, dass Maximilian Holst und Philipp Hötte ausgefallen sind. Dann war das sicherlich schon eine Sensation, dass der THW Kiel dann in Wetzlar gestrauchelt ist.
Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Kiel in den Tagen zuvor bei der Partie in Stuttgart nicht so einen extrem souveränen Eindruck gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das Spiel zufällig verfolgt hattest. Welchen Eindruck hattest du von den Kielern denn in Wetzlar?
Ja, also natürlich war der THW weit von seiner Bestform entfernt, das ist klar. Und das funktioniert auch nur so, wenn Wetzlar eben gegen Kiel gewinnen will, dann muss das auch immer so dazukommen, dass Kiel eben nicht an seine Topleistung rankommt. Und das war in der Tat so, die wirkten ja wenig eingespielt. Alfred Gislason hatte versucht, mit seinen Neuzugängen, also mit seinen jungen Neuzugängen, mit Lukas Nilsson und auch mit Bilek anzufangen. Das ist dann relativ schnell nach hinten losgegangen. Patrick Winczek und Domagoj Duvnjak waren angeschlagen. Die sollten auch geschont werden. Also die standen zunächst überhaupt nicht auf dem Spielbericht. Die sind dann aber schon nach 8 Minuten nachgetragen worden. Und der THW hat eigentlich nie zu seinem Spiel gefunden und hat unglaublich viele Chancen vergeben, freie Chancen vergeben. Da war Wetzlars Torwart Benjamin Buric natürlich beteiligt, der einen überragenden Tag erwischt hatte. Aber insgesamt haben die Kieler mich schon enttäuscht, weil sie es einfach nicht geschafft haben, dann zumindest irgendwie über ihre individuelle Klasse was zu regeln. Und auch die Körpersprache war nicht gut. Die wirkten müde und auch von der Bank kam relativ wenig. Also Alfred Gislason hat zwar viel versucht und hat viel gewechselt, aber das wirkte alles nicht so, dass die dann nochmal die Wende in diesem Spiel schaffen. Und wie gesagt, sie waren arg unkonzentriert, weil sie einfach unfassbar viele Chancen vergeben hatten.
Habe ich das richtig mitbekommen, dass das seit dem Aufstieg der, wie hieß die, HSG Dudenhofen, Münchholzhausen und dann später HSG Wetzlar der erste Sieg überhaupt war gegen Kiel?
Ja, nicht ganz. Es war der erste Sieg in der Rital Arena. Also bislang war Kiel in dieser Rital Arena hat immer gewonnen gegen die HSG Wetzlar. Es gab tatsächlich zwei Siege der HSG Dudenhofen Münchholzhausen gegen den THW. Aber die fanden dann damals in der Sporthalle Dudenhofen beziehungsweise in der Gießener Sporthalle Ost statt. Also in dieser neu gebauten Arena, also 2005 neu gebauten Arena, hatte sich der THW Kiel bislang schadlos gehalten und das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass die HSG da in ihrer Heimspielstätte gegen Kiel gewonnen hat.
Und vor allem hat auch der Akteur dazu beigetragen, nämlich der Kollege Lipowina, über den du vor der Saison noch gesagt hast, der muss jetzt mal ein bisschen liefern. 8 Tore hat er gemacht, 8 Feldtore, Jannik Kohlbacher noch dazu 5 Tore. Ist der jetzt einfach mal einmal über sich hinausgewachsen oder traust du dem tatsächlich zu, auch deutlich mehr Konstanz ans Werk zu legen? Also normalerweise bin ich mir nicht so sicher, ob der in der Lage ist, tatsächlich dauerhaft so Leistungen zu bringen, wie er jetzt da gegen Kiel gebracht hat. 8 Tore, das ist schon eine Ansage von ihm.
Ja, also das war ein überragendes Spiel von ihm. Man muss aber auch sagen, dass die Abwehr des THW ihn nicht in den Griff bekommen hat. Teilweise viel zu passiv war gegen ihn. Also der ist an 7 Meter hochgestiegen und dann hat er die Fähigkeiten eben dann auch das Tor zu machen. Ich würde es ihm wünschen, dass der Knoten geplatzt ist, aber ich habe ihn dann ja auch am Samstag wieder in Balingen gesehen. Da hat er dann ein Tor gemacht aus dem Tempogegenstoß heraus. Ansonsten im Angriff wieder falsche Entscheidungen getroffen, bei 6 gegen 4 Überzahl den Abschluss gesucht und übers Tor geworfen und dann ist er nach 10 Minuten wieder rausgekommen. Das war so ein bisschen wieder dieser alte Lipowina. Man muss aber auch sagen, dass er natürlich die Schwierigkeit hat, dass er jetzt nicht gesetzt ist. Also er sitzt dann immer erstmal auf der Bank, weil er eben in der Abwehr nicht zu gebrauchen ist. Da wird er immer auf rechts außen abgeschoben und deswegen hält Kai Wandschneider an Joao Ferraz fest. Das ist sein Stamm Halbrechter, mit dem beginnt er und Lipovina kommt dann von der Bank und das ist dann natürlich manchmal auch für ihn, glaube ich, schwierig, in so ein Spiel reinzufinden. Und gegen Kiel hat das funktioniert. Da lief dann auf einmal alles. Da hat er dann auch das Vertrauen gehabt. Da durfte er sich dann auch mal einen Wurf nehmen, der vorbeiging. Aber jetzt hier gegen Barling war die Geduld von Kai Wandschneider wieder begrenzt. Und dann war er nach 10 Minuten, hat er sich dann wieder auf der Bank gefunden. Und das ist dann für ihn natürlich, also für den Spieler natürlich dann auch eine schwierige Situation. Und ich befürchte, dass diese Konstanz, dass er das nicht hinbekommt.
Dieses Spiel übrigens gegen Kiel, kam das vielleicht für Wetzlar, auch wenn es sich ein bisschen bizarr anhört, genau zum richtigen Zeitpunkt nach den Verletzungen von Holst und Pöter? Dann kommen Neuzugänge dazu, die man nicht so gut kennt. Gut, Berggren hat schon in der Bundesliga gespielt, aber Kaspar Kvist, der Linksaußen aus Dänemark, den kannte man eigentlich nicht so wirklich. Und dass niemand irgendwie etwas erwartet hat von Wetzlar gegen Kiel, meinst du, das hat auch noch was geholfen, in Anführungsstrichen?
Ja, natürlich. Also das ist ja so eine Situation, in der sich so eine Mannschaft dann auch einfach wohlfühlt. Du hast eigentlich nichts zu verlieren. Wenn der THW mit 7, 8, 9 Toren gewonnen hätte, dann wäre das für die Mannschaft natürlich eine Enttäuschung gewesen, weil man jedes Spiel möglichst positiv gestalten will. Aber vom Umfeld her hat das niemand erwartet, dass da jetzt der THW geschlagen wird. Und es war auch tatsächlich in der Halle so, dass die Zuschauer zwar die Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, aber es war bis 5, 6 Minuten vor Schluss, haben alle damit gerechnet, dass dieses Spiel dann doch am Ende verloren geht, weil jeder immer darauf gewartet hat, wann kommt denn der THW, wann machen die denn ernst und wann können sie dieses Spiel dann auch noch drehen. Aber wenn du eben einen Torwart hinten drin hast, der ja auf einmal alles hält und dann auch einen Tempo-Gegenstoß hält, der 2, 7 Meter hält, der Patrick Winczek in der entscheidenden Phase 2 Bälle vom Kreis dann abfängt, also überragend die abwehrt, dann wird es eben schwer. Und das haben die Kieler dann auch irgendwann gemerkt. Ich habe das ja mit der Körpersprache schon angesprochen. Die haben irgendwann gemerkt, hier geht nichts. Wir schaffen es nicht, dieses Spiel noch zu drehen. Und generell war es natürlich so, oder ist es natürlich so, wenn du den THW nach diesem olympischen Turnier erwischst und die konnten sich nicht richtig vorbereiten auf die Saison, dann ist das natürlich einfacher, jetzt gegen die zu spielen, als vielleicht in 5, 6, 7 Wochen, wenn diese Mannschaft mit diesen starken Individualisten auch spielerisch dann zusammengefunden hat.
Das heißt, du bist nicht richtig enttäuscht gewesen vom THW, sondern hast das so ein klein bisschen erwartet, auch wenn die HSG über sich hinausgewachsen ist, gerade auch in Person von Benjamin Buric?
Naja, also enttäuscht war ich schon, weil ich habe das Spiel dann ja auch gesehen, zum Beispiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen Coburg oder in Coburg. Die Rhein-Neckar-Löwen haben einfach so eine gewisse Klasse, die sie also permanent abrufen können. Da steht eine stabile Deckung und da ist ein Andi Schmid vorne, der Regie führt. Und der THW muss sich auch so ein bisschen mit diesen Rhein-Neckar-Löwen vergleichen lassen. Und das fehlte mir. Also so einfach diese so Grundfertigkeiten, die abrufen können, wenn es eben dann noch nicht alles hundertprozentig passt. Und da hat's einfach gefehlt. Also da war Dufniak war sicherlich angeschlagen, von ihm gingen relativ wenig Impulse aus und dann war das auch zu statisch. Also ein Marco Wuhin hat dann zwar aus dem Rückraum, ich glaube, 4, 5 Tore gemacht, aber insgesamt war das zu wenig und die Abwehr hat dann auch nicht funktioniert. Ich habe das eben gesagt mit Lipovina, der ist dann teilweise von halb rechts nach halb links durchspaziert und konnte dann von 7 Meter werfen. Andi Wolf hatte einen ordentlichen Tag, aber jetzt keinen überragenden. Und wie gesagt, von einem Team wie dem THW hätte ich dann schon erwartet, dass sie eben irgendwann es tatsächlich schaffen, sich auf ihre Stärken zu besinnen und dann so eine Mannschaft wie Wetzlar zu besiegen.
Kommen wir zum nächsten Spiel, das hast du ja eben auch schon angesprochen. Wetzlar hat in Balingen gespielt. Ich habe Balingen am ersten Spieltag in Gummersbach gesehen, also nicht in Gummersbach vor Ort, das muss ich auch zugeben, sondern über den Stream des VfL Gummersbach, da hatte ich einen ganz, ganz schlechten Eindruck von Balingen. Wenig Möglichkeiten, klar, die hatten an dem Tag auch einige Spieler nicht mit dabei, um zu wechseln, aber mit einem Martin Strobel auf halb links, den man jetzt nicht als besonders torgefährlich in Erinnerung hat, wer ihn in seiner Karriere verfolgt hat, das sah nicht sonderlich gut aus. Welchen Eindruck hattest du vor Ort?
Ja, also Baling sucht sicherlich seine Form noch, das war auch am Samstag so, die haben sich bestimmt in diesem Spiel tragen lassen von der Atmosphäre, die in Baling ja immer eine besondere ist, also ich mag das sehr, es war so eine hitzige Atmosphäre und viel Druck vom Publikum auf die Schiedsrichter und auf den Gegner, aber das war alles im Rahmen und in Ordnung. Das Problem in Baling, das was ich mitbekommen habe, ist einfach die Verletzten-Situation. Ich glaube, Auch Anfang der vergangenen Woche waren einige Spieler noch nicht im Training, wie Pascal Henz. Und die haben, glaube ich, am Donnerstag dann das erste Mal zusammen trainiert. Dass dann natürlich die Abläufe noch nicht so passen, ist klar. Baarling kann das dann auch nicht kompensieren. Insgesamt ist es so, dass Pascal Henson, fand ich, ordentliches Spiel gemacht hat. 3 Würfe, 3 Tore. Und dass die schon auch Qualität haben. Wenn Henz fit ist, mit Martin Strobel auf der Mitte, Matthias Flohr ist ja auch dabei, ein Kämpfer, der sehr, sehr gut in diese nach Baarling passt, in diese Atmosphäre. Trotzdem glaube ich, dass die Breite des Kaders einfach nicht so gut ist, als dass Baarling da jetzt eine unbeschwerte Saison haben wird. Wenn alles passt, traue ich ihnen den Klassenerhalt zu. Aber wenn sie vom Verletzungspech gebeutelt werden oder das eine Rädchen nicht so ins andere greift, wie man sich das wünscht, dann wird das für Baarling schon eine schwierige Aufgabe, weil der Abstiegskampf natürlich eine sehr, sehr interessante Sache wird. Sieht man ja auch an den Ergebnissen. Coburg gewinnt mal in Melsum, Erlangen hat ein Ausrufezeichen gesetzt, Minden gewinnt in Lemgo am Anfang. Und insofern glaube ich, dass Baarling schon eine schwierige Saison vor der Brust hat.
Und Flensburg gewinnt mit 15 Toren in Hannover, 35-20. Was sagst du denn als jetzt nicht Journalist, der in Hannover oder Flensburg regelmäßig unterwegs ist, aber du guckst ja auch auf die Ergebnisse in der Bundesliga. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich geschockt, als ich das gelesen habe.
Geschockt war ich nicht, ich war überrascht, weil ich einfach Hannover schon zugetraut hatte, dass sie gegen Flensburg eine Chance haben. Die haben in Köppingen am ersten Spieltag aufgetrumpft, eine richtig starke Leistung gezeigt. Und zumindest habe ich geglaubt, dass es ein enges Spiel wird. Und Flensburg hat sich in Hannover ja auch in der Vergangenheit immer schwer getan. Ich kann mich erinnern, letzte Saison war dieses Spiel, wo sie da in den letzten Minuten 6 Tore Vorsprung hergeschenkt haben, was ja dann auch im Meisterschaftskampf für die Flensburger ein erheblicher Rückschlag war. Aber ganz bestimmt war es eine Überraschung, dass das so deutlich ausgeht.
Jetzt habe ich gesagt, der Kollege Arne Wohlfahrt guckt nicht so viel durch die Gegend in der Bundesliga und dann weiß der, dass da letztes Jahr ein 6-Tore-Vorsprung verspielt wurde. Naja gut, dann kann ich dich ja auch noch um deine grundsätzliche Meinung fragen. Ich habe so im Moment das Gefühl, dass Flensburg und die Rhein-Neckar-Löwen ein bisschen voraus sind im Vergleich zum THW Kiel. Glaubst du das auch?
Ja, glaube ich auch. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so überraschend, weil die nicht so eine hohe Fluktuation, personelle Fluktuation haben. Flensburg hat einen Neuzugang oder einen Abgang. Also da ist es, das passt und die können auf eine eingespielte Truppe setzen. Bei Rhein-Neckar-Löwen habe ich eben schon gesagt, da imponiert mir einfach, wie die ihre Grundfertigkeiten da regelmäßig abrufen können und dann in Coburg nach einer ausgeglichenen Anfangsphase relativ schnell über ihre starke Abwehr und Tempo-Gegenstöße dann für klare Verhältnisse sorgen. Und das ist das, was dem THW Kiel, glaube ich, im Moment noch fehlt. Auch gestern gegen Lemgo war es, glaube ich, lange Zeit ein bisschen holprig, am Ende dann trotzdem deutlich. Und man muss eben gucken, der THW muss, glaube ich, jetzt durch diese ersten Wochen kommen, ohne weitere Punkte zu verlieren. Und dann ist, wenn es dann mal Oktober, November ist, dann, glaube ich, hat der THW eine andere Qualität. Und dann muss man eben schauen, wie dann diese direkten Duelle gegeneinander ausgehen. Aber sollte Kiel jetzt am Anfang weitere Punkte liegen lassen, so wie vergangenen Dienstag in Wetzlar, dann wird es für die natürlich schwer, das dann irgendwann wieder aufzuholen, weil ich glaube, dass die Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg nicht so viele Punkte lassen werden in dieser Saison.
Bevor wir dann wieder zurück zur HSG Wetzlar kommen, möchte ich auch kurz nochmal auf das untere Drittel der Tabelle schauen. Ich hatte jetzt gestern einen extrem schlechten Eindruck vom Bergischen HC. Gummersbach hat das souverän runtergespielt. Der BHC hatte ganz, ganz große Probleme. Steht jetzt auch schon am Tabellenende. Lemgo davor und Baarling auf Platz 16. Bei Melsungen mit 0:4 Zählern gestartet. Ja, vielleicht haben die Coburg ein bisschen unterschätzt und in Erlangen, da kann man auch mal verlieren. Die haben eine ganz gute Truppe beisammen. Glaube ich jetzt nicht, dass die sonderlich viel mit dem Abstieg zu tun haben werden. Was denkst du, wer wird sich da unten tummeln und vor allem, wen wird es wahrscheinlich erwischen?
Boah, das ist natürlich eine gemeine Frage, am dritten Spieltag über Absteiger zu reden. Aber ich glaube schon, also der Bergische HC hat Mühe, das sehe ich auch so. Baarling haben wir eben schon drüber gesprochen, auch da wird es eine schwierige Saison. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass die den einen oder anderen Punkt auch mit ihrem Publikum im Rücken holen werden. Dann haben wir Lemgo, auch da ist ja schon häufig drüber gesprochen worden, dass die einen gewissen Substanzverlust jetzt in den vergangenen Jahren hatten und das auch schwierig ist, immer aufzufangen. Minden hat in Lemgo gewonnen, aber gestern zu Hause gegen Köppingen deutlich verloren. Auch die erwarte ich hinten etwas überrascht. Bin ich über Leipzig, also dass die in Magdeburg den Punkt holen und auch das erste Spiel zu Hause gegen den Bergischen HC souverän gewonnen haben. Die hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen weiter hinten erwartet, trotz dieser tollen Saison letztes Jahr. Aber die haben ja nun personell auch ein bisschen was verloren mit Philipp Pölter und Philipp Weber. Aber das scheint gut aufgefangen worden zu sein. Und ja, das sind dann schon so diese 4, 5 Mannschaften, die hinten im Abstiegskampf sich tummeln. Coburg muss man jetzt mal abwarten. Das war in Melsungen sicherlich ein toller Sieg. Jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen war es eine deutliche Sache. Aber das lag auch sicherlich sehr viel an der Stärke der Rhein-Neckar-Löwen. Und ja, dann wird es schon eng. Also da sind dann schon viele Mannschaften dabei, wie Erlangen, das hast du angesprochen, die einfach eine gewisse Qualität haben, bei denen ich mir sicher bin, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Also es könnte gut sein, dass sich das so auf diese 4, 5 Mannschaften konzentriert. Und das ist dann natürlich ein extrem enges Rennen.
Das wird sehr, sehr spannend. Spannend wird natürlich auch, wie sich die HSG Wetzlar in den nächsten Wochen entwickeln wird. Wir müssen dann noch über die Personalie Philipp Pölter sprechen. Da hatten wir in der Saisonvorschau nicht die Möglichkeit zu, denn der fällt langfristig aus. Weißt du, was er genau hat? Denn der Verein hat da nicht wirklich was bekannt gegeben. Und vor allem, wie haben die Leute innerhalb der Mannschaft darauf reagiert? Denn das ist ja nicht irgendein Spieler gewesen, sondern der war als Schlüsselspieler für diese Spielzeit eingeplant.
Ja, also es gibt da keine offizielle Auskunft seitens des Vereins. Das ist auch in Ordnung so. Da wird der Spieler geschützt. Also wir wissen auch nicht mehr. Es gab wohl Untersuchungen und da ist irgendeine Auffälligkeit eben diagnostiziert worden. Innerhalb der Mannschaft ist es natürlich erstmal ein Schock gewesen, weil Philipp Pölter, wie du gesagt hast, war absolut gesetzt. Und das nicht nur als Spieler, sondern auch als Charakter. Also ich habe mit einigen Spielern gesprochen und auch mit Kai Wandschneider gesprochen. Die waren imponiert davon, wie sich Philipp Pölter in den ersten Wochen eingebracht hat. Ein absoluter Profi, der ja mit einer Verletzung nach Wetzlar gekommen ist, aber viel dafür getan hat, dass er schnell fit wird. Also das hat viele imponiert. Er hat keinen Sommerurlaub gemacht, sondern hat seine Reha in Wetzlar fortgesetzt, um einfach sich schnell integrieren zu können. Und der war die Nummer 1 auf der Rückraummitte, hat das Spiel dann auch schon gelenkt und hat viele imponiert. Und dann, wenn natürlich dann kurz vor Saisonstart wie aus dem Nichts so eine Diagnose kommt und jemand dann ein sofortiges Sportverbot erteilt bekommt, dann ist das natürlich so, dass da auf der einen Seite sportlich das schwerwiegt, wenn du so einen Schlüsselspieler verlierst, aber für die ihn dann auch näher kennen und das sind ja dann auch die Mannschaftskollegen, war das natürlich dann auch menschlich ja eine kleine Katastrophe, wenn so jemand einfach dann krank ist und sich jetzt erstmal behandeln lassen muss. Aber insgesamt, glaube ich, hat das die Mannschaft dann nochmal näher zusammenrücken lassen. Und anders wäre es ja auch nicht möglich, dass du eben dann so ein Spiel gegen Kiel hast, was du gewinnst oder in Baling dann dort bestehst. Aber insgesamt ist das natürlich eine traurige Geschichte, vor allen Dingen für Philipp Pölter.
Das ist klar und man kann nur sagen, gute Besserung Philipp Pölter. Ich hoffe, dass er vielleicht sogar noch in dieser Saison wieder auf der Platte steht, aber das Wichtigste ist natürlich, dass er wieder gesund wird. Das ist natürlich was, das kann man als Verein nicht beeinflussen. Also das kam jetzt plötzlich und aus heiterem Himmel. Trotzdem, da haben wir auch in den letzten Tagen mal ein bisschen Kontakt gehabt, Arne. Kai Wandschneider ist natürlich auch ein Trainer, der sehr, sehr ambitioniert ist, der einen gewissen Anspruch hat und in Wetzlar werden ihm immer die besten Spieler weggenommen. Natürlich jetzt durch so eine Situation, wo niemand was für kann, aber Spieler wie Andy Wolf, wie Steffen Feeth, in der Vergangenheit ein Tobi Reichmann, weitere Akteure, die Müller-Zwillinge sind irgendwann weggekauft worden von Melsungen. Also es ist ein bisschen ärgerlich für jemanden wie Kai Wandschneider. Wie siehst du denn seine Position? Denn ich weiß jetzt nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft, aber da kannst du sicherlich was zu sagen.
Also erstmal grundsätzlich, das ist natürlich logisch für jeden Trainer eine frustrierende Situation. Wenn du Spieler formst und Spieler zu richtig guten Bundesliga-Profis ausbildest, dann willst du natürlich auch irgendwie ein bisschen was davon haben. Und das ist in den meisten Fällen bei den Spielern, die du ja eben auch schon genannt hast, dann nicht so lange gewesen. Also die sind dann relativ schnell weggegangen und da bist du als Trainer natürlich frustriert. Und es ist so ein bisschen das Trainerschicksal bislang von Kai Wandschneider. Das hat er in Dormagen miterlebt und das erlebt er jetzt eben auch in Wetzlar, dass er immer wieder einen Neuanfang starten muss. Dann stehst du am Anfang einer Saison eben da und musst wieder 6, 7 Neuzugänge integrieren. Das hat auf der einen Seite natürlich zur Folge, dass er ein Spezialist in dieser Sache ist, dass er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und dass er auch genau weiß, was er gerade in so einer Saisonvorbereitung dann auch machen muss, damit so eine Mannschaft schnell zusammenwächst. Aber sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, also bis Juni 2017. Und das ist sicherlich jetzt für die HSG Wetzlar die entscheidende Personalie. Der Verein möchte mit dem Trainer verlängern. Es gab da auch schon erste Gespräche, die haben auch schon im Frühjahr, glaube ich, stattgefunden. Bislang zögert Kai Wandschneider. Ich rede viel mit ihm und er redet ja auch gerne über Handball. Wenn es um seine eigene Zukunft geht, ist er ein bisschen zugeknöpft. was, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er bislang selbst noch nicht weiß, wo seine Reise hingehen soll, ob er eben in Wetzlar verlängert oder ob er eine neue Aufgabe annimmt oder ob er vielleicht, wie er das damals gemacht hat, als er nach 8 Jahren in Dormagen aufgehört hat, dass er eben vielleicht erstmal eine Pause macht, neue Kräfte sammelt und dann vielleicht irgendwann dann wieder einsteigt bei einem Verein, wo es passt.
Wo könnte es denn passen?
Also ich glaube, dass er ist jetzt 56, das heißt, das ist jetzt ein Alter, wo man als Trainer dann auch schon weiß, dass man jetzt nicht mehr so viele Verträge abschließen wird. Und ich glaube, dass er die HSG Wetzlar tatsächlich nur verlassen würde für einen Verein, wo er sportlich einfach nochmal eine andere Perspektive hat. Also wo er vielleicht tatsächlich mal die Möglichkeit hat, über 2, 3 Jahre mit den gleichen Spielern oder zumindest mit den gleichen Leistungsträgern arbeiten kann. Und das ist eben die Frage, welcher Verein kann ihm das bieten? Welcher Verein würde ihn auch verpflichten wollen? Und in der Bundesliga sind, kann man sich ja ausrechnen, 8, 9 Vereine, die vielleicht solche Möglichkeiten haben. Und jetzt kann man relativ schnell runterzählen, dass viele davon gut besetzt sind auf der Trainerposition und keinen Bedarf haben. Und ja, es ist auch die Frage, welcher Verein weiß jetzt schon, dass er vielleicht 2017 einen Trainerwechsel vornehmen will. Also reden wir mal konkret, zum Beispiel der SC Magdeburg ist ein Verein mit vielen Ambitionen. Da ist Bennett Wiegert jetzt im Amt. Der hat das Vertrauen momentan, aber ich glaube, der sitzt jetzt nicht so fest im Sattel wie beispielsweise ein Lubomir Franjes in Flensburg oder ein Alfred Gislason in Kiel oder ein Nikolai Jakobsen bei den Rhein-Neckar-Löwen oder Michael Roth in Melsung. Also da könnte sich vielleicht was tun, ohne dass ich ihm das wünschen würde, aber wir sind im Profigeschäft und Magdeburg könnte dann zum Beispiel so ein Verein sein, der vielleicht auf die Idee käme, Kai Wandschneider verpflichten zu wollen. Nur es ist eben die Frage, ob die jetzt schon an 2017 denken und dann auf Kai Wandschneider auch zugehen würden, um ihnen ein Angebot zu machen.
Das ist wahrscheinlich nicht der einzige Verein, der in Frage kommt. Wir haben auch schon mal über die Füchse Berlin gesprochen, wo man nicht unbedingt zu 100% zufrieden ist mit dem Trainer, aber Kai Wandschneider und Bob Hanning, ob das so zusammenpassen würde, das ist mehr als fraglich. Arne, ich weiß, du musst schon wieder arbeiten. Du bekommst nämlich hierfür kein Geld, leider, schön wär's, aber ich glaube, dein Arbeitgeber ist froh, wenn du dich wieder hinter den Schreibtisch setzt, deswegen möchte ich mich an der Stelle recht herzlich bedanken, ist ein bisschen länger geworden als ursprünglich geplant, aber ich glaube, ein paar ganz interessante Aussagen und Ansichten sind dabei gewesen. Heute gibt's keinen zweiten Take, es gibt nur noch das Interview der Woche, nur noch in Anführungsstrichen, aber dort ist ein Spieler zu Gast, der mittlerweile einen Verein gefunden hat, das war zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch ein bisschen anders, das bitte ich zu entschuldigen, nämlich Christoph Theuerkauf, der ist mittlerweile in der Württembergliga beim TV Waldstätten als Amateur unterwegs, hat natürlich auch einen Grund, so kann er noch problemlos zu irgendeinem anderen Verein wechseln, wenn der demnächst anruft. Aber ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr interessant. Nochmal herzlichen Dank, Arne. Erste und letzte Pause in der heutigen Sendung und gleich dann das Interview der Woche mit Ex-Nationalspieler Christoph Theuerkauf. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende von Episode 117 und ich begrüße jetzt einen Akteur in der Leitung, der aktuell keinen Verein hat. Es mag ein bisschen komisch klingen, wenn man weiß, um wen es sich handelt, denn er ist ehemaliger Nationalspieler, er ist 31 Jahre alt und hat meiner Meinung nach einiges an Potenzial für eine Mannschaft mitzubringen, die noch ein bisschen nach Verstärkungen sucht. Christoph Theuerkauf ist mein Gesprächspartner. Hallo Christoph, grüß dich.
Hallo und vielen Dank für die Blumen.
Ja, aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, mehrere Jahre in der Nationalmannschaft gespielt, beim SC Magdeburg lange gewesen, in Lemgo zuletzt 4 Jahre in Baling. Wie verwunderlich ist das für dich selbst eigentlich, dass bisher noch kein Verein angerufen hat, beziehungsweise es noch nicht zu einer Einigung kam eventuell mit einem Verein?
Ja, das ist schon eine komische Situation, aber sie kam jetzt nicht überraschend. Also ich war in Gesprächen mit dem HBW zum Jahreswechsel und dann ist so im Februar, März dann in die Entscheidung gefallen, dass mein Vertrag nicht verlängert wird und der HBW sich auf der Kreisläuferposition ein bisschen umstrukturiert und nach was Neuem umschaut. Und ja gut, im März ist es dann schon relativ weit mit Vertragsgesprächen und die Positionen waren dann auch irgendwie schon zum größten Teil besetzt einfach bei den anderen Vereinen. Und deswegen war es dann irgendwie schwierig und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, dann soll es so sein. Und ja, das Handballgeschäft ist sehr, sehr schnelllebig. Es wird immer härter, immer schneller und die Verletzungen werden immer schwerer. Und ja, wie man sieht, aktuell verletzen sich schon einige Spieler und wird überall schon über Nachverpflichtungen nachgedacht. Und das kann dann meine Chance sein und werden.
Gab es trotzdem mal eine Phase, wo das für dich ein bisschen bedrückend war? Jetzt scheint es mir so, als hättest du da eine relativ lockere Art mit umzugehen, aber vielleicht vor 2, 3, 4 Monaten sah das noch ein bisschen anders aus.
Also bedrückend nicht. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich versuche irgendwo, auch wenn das nach einer Floskel klingt, aus jeder Sache was Positives mitzunehmen und sehe das eigentlich so, dass wenn sich eine Tür schließt, dass sich irgendwo eine andere öffnet. Und ich glaube auch ans Glück des Tüchtigen und irgendwie auch ein bisschen ans Karma. Und deswegen glaube ich noch dran, dass sich da für mich doch noch was Cooles finden wird. Also davon bin ich sogar fest überzeugt. Ich kann das nicht mal an irgendwas festmachen, aber wie eben schon mal gesagt, ich glaube einfach an das Glück in dem Fall. Und noch lasse ich mich von diesem Weg auch nicht abbringen.
Ich habe es ja auch eben gesagt, du bist erst 31 Jahre alt, also ich nehme mal an, ein paar Jährchen möchtest du noch spielen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin gesund, ich bin fit, ich fühle mich gut und ja, die letzten Jahre auch beim HBW speziell liefen doch gut, auch wenn es für den Verein und für mich natürlich Höhen und Tiefen gab. Aber ich konnte mich immer unter den Top 5 Feldtorschützen halten im HBW und deswegen, ja, würde ich sagen, ich habe noch so ein paar gute Jährchen habe ich noch vor mir.
Da kommen wir direkt auf ein Thema zu sprechen, was vielleicht bei neuen Vereinen eventuell damit zusammenhängen könnte, dass man vielleicht überlegt, einen Christoph Teuerkauf nicht zu verpflichten. Denn es gibt so ein bisschen das Image, du könntest gar nicht Abwehr spielen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ist das tatsächlich so? Weil man konnte es ja nie sehen, denn du wurdest von den meisten Vereinen, zumindest die letzten Jahre, gar nicht mehr in der Abwehr eingesetzt. Wie kam es überhaupt zu dieser Entwicklung? War das am Anfang auch so? Also ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, da bin ich ganz ehrlich, 10 Jahre zurück, aber vielleicht kannst du uns das ein bisschen näher bringen.
Und es ist sogar noch länger her. Ich habe jetzt 13 Jahre sogar schon in der ersten Liga verbracht und deswegen können sich viele Leute nicht mehr daran erinnern. Und es gab sogar eine Zeit, in der ich gedeckt habe, sowohl im Innenblock beim SCM als auch in der Nationalmannschaft. Aber ja, da du gefragt hast, wie es dazu gekommen ist, es war so, dass ich die ersten 2, 3 Jahre in der Bundesliga im Innenblock gedeckt habe und einen Kreisläufergespann mit dem isländischen Bären Sigfús Sigurðsson gebildet habe. Und der war dann dermaßen schwer am Rücken verletzt, dass wir ihn in einen Satz im Angriff aufgrund mangelnder Rotationsfähigkeit im Rücken nicht mehr zu denken war, dass man ihn im Angriff einsetzen kann. Und gut, er war 2 Meter und groß und 130 Kilo schwer und er hat natürlich in der Abwehr trotzdem seinen Mann stehen können und ja, irgendwann ist es dann so gekommen, dass er dann nur noch im Abwehrzentrum gespielt hat und nicht dann im Angriff. Und ja, wenn man dann erstmal den Stempel weg hat, dann ist es natürlich auch schwer, ihn wieder abzulegen. Aber nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht andere Leute dafür verantwortlich machen. Ich hatte auch häufig genug in meiner Karriere die Chancen und habe sie dann nicht genutzt. Aber das ist auch klar, wenn man irgendwann aus dem Rhythmus raus ist, es nicht mehr regelmäßig macht, dann ist man auch ein gefundenes Fressen für jeden Angriffsspieler. Und ich würde es natürlich genauso machen, wenn ich weiß, dass jemand nicht in der Deckung der beste Spieler ist, würde ich den natürlich auch angreifen. Und dann ist es auch irgendwann so, dass es dann auch immer heißt, naja, klar, wie soll er es auch anders machen? Der kann es ja sowieso nicht. Also da gibt es auch nicht nur mich als Beispiel. Es gibt sichere Spieler, die eine super Abschlussquote haben, aber man verschießt halt immer mal einen wichtigen Ball. Und dieser eine wichtige Ball ist dann irgendwie präsenter als die wichtigen, die man gemacht hat. Und das bleibt dann irgendwann im Kopf und dagegen kann man sich schlecht wehren. Aber gut, wie gesagt, ich will nicht jammern, ich will nicht weinen. Man trifft sich irgendwo in der Mitte und ja, dann ist das halt auch so. Aber nichtsdestotrotz, ich arbeite trotzdem noch weiter und will auch noch, vorausgesetzt, ich kriege noch meinen Verein, dann will ich das da natürlich auch wieder zeigen, dass ich es irgendwo kann.
Apropos Weiterarbeiten, wie hältst du dich denn momentan fit? Wie viele Einheiten absolvierst du am Tag und was genau machst du denn? Du kannst ja im Prinzip nur mit dir selber arbeiten.
Ja und nein. Also ich habe vieles probiert diesen Sommer. Meine Pause war auch relativ kurz. Da ich ja nie wirklich wusste, wann ich gebraucht werde, habe ich relativ früh begonnen schon. Ja klar, der Klassiker Laufen, Radfahren, Fitnessstudio. Ich habe einen guten Freund, der hat eine CrossFit-Box hier in der Nähe von Balingen, wo ich noch wohne. Das habe ich dann auch mal probiert. Das ließ sich ohne Handball ganz gut regeln, so dann mal den neuen Impuls zu probieren. Und dann wiederum konnte ich mich handballerisch beim TV Neuhausen fit halten, der Zweitligamannschaft. Die sind ja hier auch in der Gegend von Balingen und ja, das war Trainieren auf hohem Niveau oder ist Trainieren auf hohem Niveau. Ist eine Zweitligamannschaft, wo ich den Trainer gut kenne und das macht natürlich enorm viel Spaß und bringt mich natürlich auch weiter.
Für jemand, der mit 20 Jahren in der Nationalmannschaft debütiert hat und jetzt erst 31 ist, ich weiß, ich habe das jetzt nicht zum ersten Mal gesagt in dieser Sendung, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert. Wo liegen denn deine Prioritäten? Heißt es für dich absolut erste Bundesliga? Das muss es schon sein. Oder ist vielleicht die Priorität, dort unten in der Gegend zu bleiben, weil du dich da mittlerweile relativ heimisch fühlst? Oder würdest du vielleicht gerne wieder zurück in die Region Magdeburg? Wie sieht's aus?
Ach, da lege ich mich aktuell noch gar nicht fest. Also ich bin offen für alles. Also ich weiß auch nicht, ob es eventuell sogar ein bisschen abschreckend war und mich ein paar Zweitligisten nicht angesprochen haben, weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass ich da Bock drauf hätte. Aber ehrlich gesagt ist es mir aktuell nicht wichtig. Also ich versuche, mich fit zu halten, das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann, nämlich gesund und gut trainiert dann da zu sein, wenn ich die Chance bekomme. Wo diese dann letztendlich ist, da würde ich mich nicht drauf festlegen. Natürlich muss es passen, aber grundsätzlich bin ich offen für alles.
Glaubst du, es ist für dich ein bisschen schwieriger, neu reinzufinden, wenn man jetzt bedenkt, dass die Regeln ein bisschen angepasst wurden? Denn das Spiel verändert sich ja schon dadurch. Ein klein wenig kann man schon sagen. Also vielleicht nicht sogar nur ein klein wenig, sondern vielleicht ein bisschen zu viel.
Also man hat es ja bei den Olympischen Spielen gesehen, ja. Wenn man diese Überzahl mit dem 7. Feldspieler anständig spielt, dann kann man da schon auch in Kauf nehmen, dass man mal eventuell den ein oder anderen Ball ins leere Tor bekommt. Aber wenn man eine gute Angriffsquote dadurch hat, kann man da, glaube ich, Mannschaften, die bis dahin eine sattelfeste Abwehr hatten und wo das Plus war dieser Mannschaft, die kann man schon vor große Herausforderungen stellen, ja. Wie wir ja gerade gesagt haben, wird mich das nicht großartig betreffen, da ich keiner von den starken Abwehrspielern bin. Aber also für den Angriffsspieler an sich und auch für die Kreisläufer ist das natürlich eine wahnsinnige Erneuerung des Spiels. Und ja, muss man auch sagen, hat den Handball 6 gegen 6 schon auf eine gewisse Weise revolutioniert. Ob das gut ist oder schlecht, das wird sich, glaube ich, erst im Liga-Alltag herausstellen.
Du hast da also noch keine abschließende Meinung. Klar, kann man auch eigentlich nicht haben, wenn man jetzt erst ein Turnier mit dieser Regel gesehen hat. Aber ich finde, Handball war vorher ein richtig geiles Spiel und jetzt schraubt man da so viel dran rum.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass man es hätte nicht zwingend machen müssen. Aber der TBV Lemgo ist damals mit einer schnellen Mitte Meister geworden. Die haben sich auch irgendwo so eine Revolution oder Regeländerung zu Herzen genommen und konnten viel davon profitieren. Ich glaube, dass es soweit nicht kommen wird, dass Mannschaften, die das perfektionieren, nicht unbedingt deutscher Meister werden, weil dafür sind die Deckungsreihen und die Trainer mittlerweile einfach zu pfiffig und zu stark. Aber ich sag mal so, auch eine Zeitstrafe ist nicht unbedingt mehr ein Hindernis, ein Tor zu werfen nach einem guten Angriff, glaube ich.
Jetzt hast du eben Rio schon erwähnt. Wie sehr verfolgst du noch die deutsche Nationalmannschaft? Sitzt du dann auch gebannt vorm Fernseher, wenn die so ein Halbfinale gegen Frankreich spielen?
Ja, nicht nur das Halbfinale. Ich bin großer Fan, sowieso großer Sportfan. Und natürlich, ich kenne ja auch noch den einen oder anderen aktuellen Nationalspieler und habe natürlich auch alle Spiele verfolgt und habe auch meinen guten Freunden oder meinen Ex-Mitspielern auch die eine oder andere Nachricht zukommen lassen, dass ich mich freue und sehr stolz auf sie bin, natürlich.
Stolz und vor allem kann man auch sehr beeindruckt sein von dem, was man da gesehen hat. Also die Entwicklung der Nationalmannschaft in den letzten 2 Jahren unter Dago Sigurdsson ist phänomenal.
Ja, also das ist sensationell. Das hätte man ja davor nicht erwartet. Also das ist ja ein super Mix oder eine super Mischung aus Jung und Alt. Und irgendwie, ja, man sieht die Begeisterung, man sieht das Feuer, die Leidenschaft, wie die Jungs für das Team und auch für die ganze Sache brennen. Ja, und der Europameistertitel im Januar kam sicher etwas überraschend. Aber durch diese Bronzemedaille haben sie natürlich ihren Anspruch, wieder irgendwie in der Weltspitze zu sein, natürlich untermauert und bestätigt. Also ich finde das ganz große Klasse, freue mich für jeden Einzelnen da, freue mich für die Nationalmannschaft und natürlich ist das auch cool und eine geile Sache für die Liga, weil automatisch hat man wahrscheinlich auch wieder einen größeren Hype und das Interesse ist einfach auch größer.
Jetzt, wo die Saison wieder angefangen hat, glaubst du, es wird einen Zeitpunkt bei dir geben, wo du ungeduldig wirst?
Das hoffe ich nicht. Also aktuell beschäftige ich mich noch, versuche mindestens einmal am Tag zu trainieren, wenn nicht sogar zweimal. Und ansonsten versuche ich mich mit Sprachen lernen und kochen und also alles das, wo man eventuell auf Reisen und Auswärtsfahrten und aufgrund des hohen Trainings keine Zeit zu hat, das versuche ich jetzt so ein bisschen zu intensivieren. Und ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass mir irgendwann langweilig wird und ich ungeduldig werde. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach, wie vorhin schon mal erwähnt, einfach positiv denke und dran glaube, dass wirklich was Cooles kommen wird und ich eine passende Mannschaft finden werde.
Für Sprache und Essen bin ich immer sehr zu haben, deswegen muss ich da mal nachhaken. Welche Sprache lernst du denn und was tischst du auf?
Da ich wirklich vom Kochen überhaupt keine Ahnung hatte, fange ich jetzt mit diversen Nudelgerichten, Soßen und diversen Fleischsorten an. Da muss ich mich jetzt erstmal reinfuchsen, ja, und Sprache bin ich jetzt seit ein paar Monaten dabei, Spanisch zu lernen. Ohne Hintergrund, einfach nur, weil ich es immer sehr faszinierend fand, wie Kroaten, Serben, Franzosen und andere Nationalitäten eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, aber sich Spanisch unterhalten konnten und da warst du dann immer so ein bisschen der Außenseiter. Und irgendwie hat mich das fasziniert und ist eine sehr, sehr coole Sprache irgendwie und sehr faszinierend. Und da bin ich jetzt dran, das so ein bisschen intensiver zu lernen. Ja,
Ja, das haben wir gehört, dass du da keine Hintergedanken hast, aber so ein Jahr in Spanien, das wäre auch okay.
ja, wie gesagt, ich bin für alles offen, aber ich glaube, die spanische Liga ist zu sehr oder wird zu sehr vom FC Barcelona dominiert und ich glaube, die sind auf der Kreisläuferposition relativ gut besetzt.
Ja, sollen ganz ordentlich besetzt sein, habe ich auch gehört.
Genau.
Ein Thema will ich auf jeden Fall noch ansprechen. Jetzt haben wir eben die neuen Regeln schon kurz diskutiert, beziehungsweise eine im Speziellen. Zuletzt war zu hören, es soll in Zukunft kein Harz mehr eingesetzt werden. Was sagst du denn dazu?
Ja, dann sollte ich mir diesen Comeback-Gedanken vielleicht doch von mir wegschieben, ja, weil ja, als Kreisläufer muss man sich den auf der einen Seite den Gegenspieler weghalten und auf der anderen Seite einhändig fangen. Ja, das ist ohne Harz eigentlich sehr schwer vorstellbar und ich glaube auch, also abgesehen von mir als Kreisläufer, ist es auch einfach ein unnötiger Einschnitt in diese Sportart einfach. Also das wäre so, als wenn man Fußballer das Tragen von Stollenschuhen verbieten würde. Weiß ich nicht. Also das ist irgendwie für mich ein ganz, ganz sinnloser Ansatz und ich weiß nicht, was die Obersten da wieder geritten hat, aber für mich ist das nicht vorstellbar eigentlich.
Zweifelst du ein wenig an der Integrität der Leute, die solche Sachen entscheiden? Also sprich an den Funktionären?
Da kann man sich ja eigentlich nur den Mund verbrennen, aber ich glaube, der Aufschrei der Liga und der einzelnen Spieler ist groß und wie gesagt, sie können an Regeln was ändern, aber warum soll man dem Handballer das Harz nehmen? Das ist für mich nicht erklärbar und auch nicht sinnvoll erklärbar und auch einfach nicht nachvollziehbar. Und deswegen, egal was dafür Gründe hinterstecken, ich finde, das war jetzt eine gute Idee, mal ausgesprochen zu haben, aber man muss auch Fehler eingestehen und das wäre einfach ein Fehler. Und deswegen ganz schnell wieder verwerfen, Haken dran, sagen, ich habe einen Fehler gemacht und das Thema dann einfach Gras drüber wachsen lassen und dann ist das erledigt.
Im Fußball weiß man, dass teilweise Spieler, gerade besonders bekannte Spieler, wenn sie was dazu sagen, zu eventuellen Veränderungen in ihrem Sport, relativ viel Gewicht haben mit ihren Äußerungen. Im Handball habe ich aber so den Eindruck, dass das gar nicht ernst genommen wird. Aber wenn jetzt so viele sagen, ja, Harz muss weiter Bestandteil bleiben, du bist ja nicht der Erste, der sich dazu äußert, also da haben sich schon viele andere zu geäußert. Glaubst du, dass die Spieler im Prinzip so viel Macht in Anführungsstrichen überhaupt haben, um da ein Umdenken einzuleiten?
Ich würde es mir wünschen, ja. Also vielleicht müssen alle Welthandballer der letzten 15 Jahre einfach sagen, okay, wenn es so ist, höre ich auf. Ja. Und dann ist das Repräsentant am Handball dann auch schon wieder nicht mehr vorhanden, wenn einfach alle guten Spieler aufhören. Vielleicht überdenken dann die hohen Personen, die das entschieden haben, doch ihre Entscheidung. Aber dafür, glaube ich, lieben wir alle den Sport zu sehr und müssten dann wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen. Und ja, Fußball ist leider nochmal der Stellenwert ein bisschen höher als Handball und die Marke und die Spielermarke zählt ein bisschen mehr und hat ein bisschen mehr Macht. Und deswegen glaube ich, ist da fast von Spielerseite her nicht zu beeinflussen, so schade wie es ist.
Das ist allerdings schade. Dann kommen wir nochmal kurz auf dich persönlich zu sprechen. Und zwar würde ich gerne wissen, da du ja jetzt schon einige Jahre in der Bundesliga mit dabei bist, welcher Weggefährte ist immer noch Weggefährte von dir, zumindest als Freund, als persönlicher Freund?
Oh, da gibt es einige. Also aus meiner Zeit in Magdeburg muss ich natürlich Yves Grafenhorst nennen, mein früherer Zimmerkollege im Internat in Magdeburg. Und dann haben wir 10 Jahre noch als Nachbarn nebeneinander gewohnt. Mit dem habe ich regelmäßig Kontakt. Silvio Heinevetter in Berlin. Unsere Eltern sind gute Freunde, wir sind gute Freunde. Christian Sprenger, der alte Kieler, ja, macht jetzt sein 10. Jahr in Kiel, aber die Entfernung hat uns bis jetzt noch nicht getrennt, was unsere Freundschaft betrifft. Und dann natürlich Martin Strobel, Felix König, Benjamin Hert. Hier aus meiner Balinger Zeit. Das sind so meine Buddies, meine Freunde. Und nicht zu vergessen natürlich Fabian Böhm in Hannover. Das ist so der kleine Kreis, mit dem man doch jeden Tag auch irgendwie Kontakt hat und ja, eine gute Zeit hatte und hoffentlich auch noch lange, lange haben wird.
Man hört raus, welche Bedeutung Magdeburg immer noch für dich hat. Ich meine, du bist natürlich da auch geboren, von daher ist das eigentlich klar, aber wirst du dahin irgendwann zurückgehen, wenn die Karriere mal vorbei ist?
Ah ja, Magdeburg ist meine Geburtsstadt, meine Heimatstadt und da blicke ich immer noch mit mehr als nur einem Auge rüber, sowohl in die Stadt, wie sich die entwickelt, als auch der Verein. Also ich glaube, ich war einer der wenigen Ex-Spieler, die sich dermaßen über diesen Pokalsieg gefreut haben, also weil es einfach immer noch mein Verein ist und egal wie weit ich weg bin, das ist grün-rot und ich bin mein Leben lang grün-rot, was Handball betrifft und das wird sich auch nicht ändern. Und ja, ob es dahin mal zurückgeht, das weiß ich nicht. Ich bin ein sehr familienbezogener Mensch, meine Eltern sind da, meine Schwester und meine Neffen sind vor allen Dingen da und ja, das versuche ich natürlich irgendwie wieder einzurichten, aber solange wie ich noch aktiv bin, muss ich nicht nach Magdeburg zurück, aber danach in die Region um Magdeburg, das wäre schon schön, ja.
Ich glaube, das mit den Enkeln, das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, mit dem neuen Vertrag wird es ein bisschen schneller was. Christoph, ich danke dir recht herzlich. Das war ein sehr, sehr lockeres und interessantes Gespräch, wie ich fand. Vielleicht ist es auch einfach deswegen möglich, nicht nur wegen deiner Art. Man weiß ja, dass du eher so ein offener Typ bist, aber vor allem, weil die Situation das im Moment hergibt. Deswegen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und das war's mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst ja, alle Informationen gibt's wie immer bei facebook.com/kreisab oder auch bei twitter@kreisab.de. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören.